Detlef Kauper ist Mitgründer der Zeltstadt auf dem Campgelände Siloa und zusätzlich Gemeindeberater. In dieser Folge spricht er mit uns über die Herausforderungen, die dieser Job mit sich bringt, wie eine Gemeinde lebendig wird und wie die Zukunft der Kirche aussieht. Außerdem unterhalten wir uns darüber, warum die Zeltstadt Siloa eigentlich gar nicht so heißt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzfeuer zusammen mit der Ronja
und dem Johann.
Hallo, auch von meiner Seite. Unser heutiger Gast ist Detlef Kauper. Er ist Gemeindeberater und hat auch mitgeholfen, zum Beispiel das Konzept für die Zeltstadt in Siloa zu entwickeln. Hallo Detlef.
Ja, hallo.
Genau, Detlef, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so kennen, hast aber jetzt mal eine kurze Zeit, um dich vorzustellen.
Ja, okay. Also Detlef Kauper, ich komme aus Erfurt. Ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche, früher in Thüringen, jetzt in Mitteldeutschland, war 20 Jahre auf dem Dorf. Dann war ich 8 Jahre beim Gemeindedienst der Thüringer Landeskirche und da habe ich angefangen, Gemeindeberatungen zu machen, Seminare für Gemeinden und Ähnliches. Dann bin ich wieder nach Erfurt gegangen und habe zusammen mit anderen eine neue Gemeinde gegründet, Checkpoint Jesus. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Sozusagen die letzten 14 Dienstjahre, eine Gemeinde zu entwickeln für junge Erwachsene. Ich habe immer gesagt, es ist eine Gemeinde, wo meine Enkelkinder auch noch hingehen, und war ziemlich glücklich, dass wir dann auch in dieser Gemeinde unser ältestes Enkelkind getauft haben. Bin verheiratet, wie ihr mitgekriegt habt. Wir haben 4 Kinder. Und während dieser Zeit in Erfurt ist auch die Zeltstadt entstanden, fast zur gleichen Zeit. Und ich war von Anfang an dabei im Gründerteam, war damals noch sehr skeptisch, habe damals gesagt, die Idee stammte ja aus Württemberg, was kann aus Württemberg Gutes kommen, aber musste dann feststellen, das war etwas Gutes und ist bis heute noch etwas Gutes. Ja, vielleicht soweit zu meiner Person. Ja, und seit 3 Jahren bin ich im Ruhestand, wohne jetzt am Rande von Erfurt und bin unterwegs als Gemeindeberater, wenn ich eingeladen bin, berate Gemeinden in Thüringen, Sachsen oder in ganz Deutschland und mache da Seminare oder alles Mögliche, was da so anfällt.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch Gemeinden berätst. Was genau macht denn ein Gemeindeberater und wie funktioniert das überhaupt?
Naja, in der Regel gibt es so ein paar Schritte, die gegangen werden. Am Anfang ist so eine Analyse der Gemeinde, also wie ist die Situation vor Ort? Dann ist die Frage danach, warum habt ihr mich eigentlich eingeladen? Was wollt ihr verändern? Was soll anders werden in der Gemeinde? Und dann ist so ein dritter Schritt, dass man dann so irgendwelche Strategien entwickelt, was die nächsten Schritte sein können. Und dann noch drauf zu schauen, wie wird das jetzt getan? Wird da wirklich etwas getan? Und eigentlich ist so eine Beratungszeit in der Regel nach 2-3 Jahren dann auch wieder zu Ende. Was oft auch zur Gemeindeberatung gehört, das sind Krisenbewältigung. Also oft wird ein Gemeindeberater auch geholt, weil irgendwelche Krisen in der Gemeinde sind und die Gemeinde sie nicht mehr alleine lösen kann oder gerne Hilfe dazu hätte. Das mache ich zwar nicht mehr so gerne, aber es lässt sich nicht vermeiden. Und Beratung, Gemeindewachstum hat oft mit Krisen zu tun oder bringt manchmal sogar Krisen hervor, was ja ganz normal ist bei Veränderungen.
Genau, die nächste Frage wäre, was sind denn da so deine Leitungsprinzipien?
Wow, das ist eigentlich eine ganze Menge. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darauf achten, dass wir wirklich Leute finden, die Gabe der Leitung haben. Also ich arbeite eigentlich sehr gabenorientiert. Das ist mir ein ganz wichtiger Grundsatz im Gemeindeaufbau. Also Menschen zu entdecken, ihre Gaben zu entdecken und ihnen zu helfen, den richtigen Platz dann in der Gemeinde auch einzunehmen. Und so ist es auch ganz wichtig, dass wir die Leiter entdecken und Leiterinnen und dass wir sie an die richtige Stelle bringen. Und die Gabe der Leitung erkennt man daran, dass andere ihnen freiwillig folgen zum Beispiel oder dass sie Ziele und Strategien entwickeln können, dass sie eine Vision für die Gemeinde haben. Das ist für mich, also der erste Punkt ist immer zu schauen, ist da wirklich jemand, der die Gabe der Leitung hat? Sind da Leute, die leiten können? Und dann als nächstes darauf schauen, eben auf diesen gabenorientierten Ansatz. Es gibt so acht, ja, es gibt verschiedene Qualitätsmerkmale für Gemeinde. Und es ist so wichtig, einfach mal abzuklopfen, wie sind die eigentlich in der Gemeinde entwickelt? Wie ist die Gemeinschaft in der Gemeinde? Wie ist das mit dem geistlichen Leben? Also kommen die zusammen zum Beten? Wie ist das mit den Kleingruppen und ähnliche Dinge? Das wäre mir immer ganz wichtig. Aber die Gabe der Leitung ist eine entscheidende Gabe. Etwa 25% in der Gemeinde haben die. Und man braucht die ja auch wirklich, weil diese Gabe dazu hilft, dass sich Gemeinde entwickeln und entfalten kann. Aber die Gabe der Leitung ist nichts Besonderes. Sie ist schon gar nicht etwas Dominantes. Das wird manchmal auch verwechselt. Sondern sie ist dafür da, dass sich Gemeinde entwickelt, wie alle anderen Gaben auch, was weiß ich, Kreativität, Evangelisation oder ja, so ähnliche Dinge. Alles zusammen ist wichtig und notwendig, damit eine Gemeinde sich weiterentwickeln kann.
Also jetzt sucht ihr jetzt nicht nach gezielter Leuten, die die Gabe der Leitung haben, sondern auch andere, vielleicht sogar Geistesgaben und versucht, die mit gleich einwirken zu lassen.
Genau, das wäre mein Ansatz zu schauen, sind die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Und es geschieht dadurch Innovation. So, es ist immer wieder faszinierend, wenn man Leute entdeckt, die dann ihren Platz einnehmen, wie sich die Gemeinde dadurch auch verändert, wie die Gemeinde kreativer wird, wie sie bunter wird, wie sie damit auch anziehender wird für andere Menschen, die nicht kommen.
Was sind denn so die, ich sag mal so, die größten Probleme, die du gemerkt hast, was bei vielen Gemeinden nicht so gut läuft?
Ja, ein Problem ist immer, dass man sich nicht einig ist, wo es eigentlich hingehen soll. Also zwei grundsätzlichen Fragen, wer sind wir und was wollen wir, die ist oft nicht klar definiert und nicht klar beantwortet. Die Frage nach der Vision oder dem Leitbild oder wie man das auch sagen kann, das ist oft zu wenig entwickelt. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir diesen Ansatz, so wie das ja theologisch heißt, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, also dass eigentlich jeder Christ ein Mitarbeiter ist, dass wir diesen Ansatz nicht weit genug entwickelt haben. Jedenfalls oft in der Landeskirche, in Freikirchen, ist das schon besser an dieser Stelle. Aber die haben dann andere Probleme. Ja, was sind noch? Noch Punkte ist, dass die Gemeinden oft stagnieren, dass sie oft nicht weitergehen, weil sie sich über die nächsten Schritte nicht einig geworden sind. Manchmal kommen auch Gemeinden zu mir und sagen, ey, wir wollen bestimmte Barrieren mal überwinden. Wir sind schon seit so vielen Jahren bei 40 Leuten im Gottesdienst oder bei 60 und wir kommen nicht weiter und wir brauchen einfach mal Hilfe von außen zu schauen, woran liegt das und was können wir tun, damit unsere Gemeinde auch mehr Menschen erreicht als bisher.
Gibt es da irgendwie eine bestimmte Idee oder wie du dir Gemeinde in Zukunft vorstellst? Sieht das ähnlich aus wie heute oder was könnte sich verändern?
Oh ja, Gemeinde der Zukunft, das ist immer eine spannende Frage. Ich denke mir, die Gemeinde der Zukunft, die wird schon anders werden als heute. Sie wird vielgestaltiger sein, sie wird bunter sein, sie wird mehr von ehrenamtlichen Leitern geleitet werden als von Hauptamtlichen. Und sie wird aber auch immer wieder Leute, Menschen brauchen, die sich einbringen, die sich engagieren. Also die Gemeinde der Zukunft wird sicherlich eine Beteiligungsgemeinde sein. Es wird einzelne Gemeinden geben, die herausragen, aber in der Breite werden es bunte und anziehende Gemeinden geben. Also ich mag einfach diesen Begriff bunt, so wie ein Blumenfeld halt bunt ist. So stelle ich mir auch Gemeinde vor, dass die verschiedenen Menschen mit ihren Fähigkeiten, Begabungen, Persönlichkeiten sich einbringen können. Ich denke, was für die Zukunft auch wichtig ist, dass die Gemeinden wirklich eine gute Gemeinschaft leben, dass sie auch entdecken, wie wichtig es ist, dass sie sich untereinander verstehen und dass sie miteinander leben und arbeiten. Denn diese gute Gemeinschaft, das wird auch etwas Anziehendes sein für die Menschen in der Umgebung. Also niemand geht dahin, wo Streit ist. Ne? Und wenn Gemeinden sich nicht einig sind, wird es schwierig. Aber wenn Gemeinden eine gute Gemeinschaft miteinander entwickeln, dann werden sie auch anziehender.
Die Gemeinden kommen ja auch wahrscheinlich auf dich zu, wenn sie konkret Probleme haben. Aber meine Frage wäre jetzt, wie reagieren denn die Gemeinden auf deine Vorschläge? Also wie nehmen sie die ganzen Vorschläge mit, die du ihnen mitgibst? Und also gab es auch vielleicht Leute, die so ein bisschen eher nicht so gut drauf reagiert haben?
Ja, das gibt's immer mal, dass auch Beratungsprozesse scheitern oder dass wir dann auch nicht weiterkommen und dann ist auch diese Beratung halt wieder beendet. Damit muss man immer wieder rechnen. Und das ist ja so, wenn Veränderungen anstehen und ein Gemeindeberater steht halt für Veränderungen in der Regel, dann gibt es auch immer Widerstände. Das ist eigentlich auch ganz normal. Damit muss man einfach auch immer wieder rechnen. Das ist immer so, dass einige Leute oder es in jeder Gemeinde Leute gibt, die sagen, ja, es muss sich was ändern unter der Bedingung, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist eigentlich eine ganz menschliche Reaktion. Ich will eigentlich nicht, dass sich groß was verändert. Ich will eigentlich, ja, es muss schon besser werden, aber bitte verändert nicht so viel. Und da liegt oft ein Problem drin.
Und wie sieht es aus? Kann eine Veränderung eine Gemeinde möglicherweise auch spalten oder auseinanderbringen?
Ja, das kenne ich also aus meiner Arbeit eigentlich nicht so, dass das passiert. Das ist immer die Herausforderung für die Leitung, für den Berater und für die Gemeindeleitung, darauf zu achten, dass möglichst alle dabei bleiben, dass möglichst alle mitkommen. Ich kenne auch Geschichten, wo Gemeinden sich dann auch getrennt haben, gerade weil etwas Neues dann entstanden ist oder neue Ideen entwickelt wurden. Das kann passieren, aber eigentlich weniger durch Gemeindeberatung. Die Gemeindeberatung, die hat ja auch so ein bisschen von außen einen Blick auf das Ganze und sieht manchmal noch eher die Probleme und die Schwierigkeiten als die Leiterin oder der Leiter vor Ort.
Gibt es dann auch manchmal Situationen, wo sich gar nichts verändert? Also wo vielleicht der Vorschlag jetzt vielleicht zu riskant wäre für einige oder genau zu viel Spaltung, sage ich mal, verursachen würde?
Ja, das gibt's schon. Das passiert. Manchmal wird einfach so ein Prozess beendet und manchmal wirst du auch einfach wieder ausgeladen. Dann erinnere mich an die Gemeinde, der Vorstand oder der Gemeindekirchenrat wollte Veränderungen und der Pfarrer oder die Pfarrerin wollten keine. Dann bist du schnell wieder draußen. Dann kommst du auch nicht weiter. Dann ist das schwierig. Aber das passiert schon, klar. Also ein Gemeindeberater ist keine Allzweckwaffe oder keine Lösung in jedem Fall. Ist eigentlich nur jemand, der von außen einen Blick drauf wirft. Das ist ja seine große Chance, dass er das Große und Ganze sieht und dass er seine Erfahrungen von anderen Gemeinden mitbringt. Dass er da nicht so sehr drin ist in den verschiedenen Kräften, die auch in einer Gemeinde wirken. Manchmal passiert es auch, du hast was entwickelt und du bist wieder weg, zusammen mit einer Gemeinde was entwickelt und du bist wieder weg und dann ist es ihnen doch zu anstrengend, das zu machen. Und dann, wenn du nach 2 Jahren nachfragst, hat sich nichts getan. Das passiert.
Also frustriert es dich auch manchmal, dann so zu sehen, dass die ganze Arbeit umsonst war?
Ja klar, es frustriert einen am meisten, wenn man merkt, ach ja, die wollen eigentlich nicht richtig. Also wenn man merkt, eigentlich habe ich nur eine Alibi-Funktion. Also da gab es ein paar, die haben gesagt, wir müssen was verändern. Und die anderen haben gesagt, naja, da versuchen wir es mal halt mit einer Gemeindeberatung. Aber eigentlich wollen sie nicht so richtig. Das ist das, was am meisten frustriert. Wenn ein Prozess scheitert, das finde ich nicht so schlimm. Damit muss man einfach rechnen und das heißt nicht, dass unbedingt alles falsch war. Vielleicht war doch der ein oder andere Denkanstoß oder Gemeinden haben sich mal mehr mit sich selber beschäftigt, mal über sich selber nachgedacht, ihre eigene Situation mal reflektiert. Ich finde, es ist eigentlich fast nie umsonst, auch wenn manchmal nicht Ziele erreicht werden und manches manchmal liegen bleibt. Das frustriert mich nicht so sehr.
Meine Frage wäre jetzt noch, wie kann denn so eine Veränderung ganz konkret aussehen und auch vielleicht, wodurch wird eine positive Veränderung sichtbar?
Ja, so eine Veränderung kann zum Beispiel darin aussehen, dass sie bei dem nächsten Gemeindekirchenratswahlen oder Vorstandswahlen darauf achten, dass jetzt die richtigen Leute, also die Leute mit den richtigen Begabungen in die Leitung kommen. Dann merkt man, dass in der ganzen Gemeinde wirklich eine Veränderung passiert. Oder so eine Veränderung kann zum Beispiel passieren, dass die Gemeinde ein Gabenseminar oder so etwas Ähnliches durchführt. Manchmal mache ich das auch in Gemeinden. Also dann stellen wir die verschiedenen Begabungen vor und was es alles für Möglichkeiten gibt und wie man seine eigenen Gaben finden kann. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir auch mit jedem Einzelnen nochmal darüber reden. Wie siehst du das? Wo siehst du deine Stärken und was wäre für dich ein Platz in der Gemeinde? Wo würdest du gerne mitarbeiten? Also, dass man ganz konkret am Ende so eines Prozesses neue Mitarbeiter an der richtigen Stelle gefunden hat. Oder wiederum ein anderer Punkt wäre, dass eine Gemeinde darüber nachdenkt, wer sind wir eigentlich und was wollen wir? Also, wie sieht unsere Vision aus? Das ist etwas, was ich eigentlich sehr oft erlebt habe, dass wir dann gemeinsam versuchen, die Vision für die Gemeinde, das Leitbild für die Gemeinde zu finden, zu beschreiben, damit sie dann auch weitergehen kann. Das ist übrigens eine häufige Aufgabe, warum man einen Gemeindeberater holt. Man sucht da Orientierung. Was wollen wir eigentlich? Wer sind wir und was wollen wir? Ja, und dann danach kann man dann weiterarbeiten, wenn man diesen ersten Schritt getan hat. Manchmal machen wir auch Gemeindeanalysen. Ne? Wir haben einen Fragebogen und wir analysieren die Stärken und Schwächen einer Gemeinde und kann dann die richtigen Schritte dann auch tun oder gehen.
Was sind denn so da deine positiven Beispiele, also was du selber erlebt hast, was dich vielleicht auch ermutigt hat, wo so eine Veränderung und vielleicht so ein bisschen so eine Neuumstrukturierung gut funktioniert hat und das auch positiv ankam und das halt auch jetzt immer noch so ist und nicht nach einem Jahr dann irgendwie weg war?
Oh ja, also ich habe das wirklich erlebt, ne, in der Gemeinde Bayern, dass die sich über Leitung informiert haben und dass die bei der nächsten Wahl die richtigen Kandidaten für ihren Vorstand aufgestellt haben und dass es in der Gemeinde dann auch dadurch eine tiefgehende Veränderung gegeben hat, die dann auch weitergegangen ist. Oder ich kenne Gemeinden, die wollten mal über das Thema Gottesdienst nachdenken. Und wir haben darüber gesprochen, was das auch heißt, wenn Leute gabenorientiert im Gottesdienst mitarbeiten. Und dann hat sich dann wirklich etwas getan. Also der Gottesdienst war dann nicht mehr die Aufgabe von einer Person, sondern es waren am Ende 15, 16, 17 Leute an jedem Gottesdienst mit beteiligt, also dass dann wirklich da eine Veränderung passiert ist. Und es ist auch passiert, dass Gemeinden gewachsen sind. Ja, genau, das passiert so ganz konkret, dass Gemeinden sich wirklich verändern dadurch. Aber ich würde nicht sagen, dass das in jedem Fall passiert. Ne? Das sind dann auch Sternstunden, wenn sowas passiert.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass es auch natürlich vorkommt, dass Leute sich, dass Gemeinden sich nicht verändern wollen. Gibt es vielleicht auch so, sag mal so, das negative Gegenbeispiel, dass Gemeinden sich verändern wollen, aber vielleicht in die falsche Richtung, dass sie halt irgendwie ein neues Konzept irgendwie von Gemeinde haben, was aber nicht so gut für die Gemeinde ist oder nicht so gut funktioniert?
Das kann ich eigentlich nicht so sagen. Also wenn überhaupt eine Gemeinde drüber nachdenkt, wie kann es weitergehen, dann ist das schon immer etwas, manchmal ist es gar nicht so wichtig, in welche Richtung es genau geht. Manchmal ist es einfach wichtig, dass Leute in Bewegung kommen und sich bewegen und sich wirklich Gedanken machen oder darüber nachdenken. Aber ich habe auch Gemeinden erlebt, wo, die ich dann auch begleitet habe im Sterbeprozess. Ich denke an eine Gemeinde, an eine Freikirche, wo am Anfang auch zu viele Fehler gemacht wurden und die am Ende festgestellt haben, oder wo wir dann festgestellt haben, das wird hier nicht mehr weitergehen und es ist besser für euch, wenn ihr das Projekt Gemeinde jetzt beendet und vielleicht euch irgendwo in einer anderen Gemeinde angliedert, wie auch immer. Das sind dann ganz schwierige und auch tragische Prozesse. Aber manchmal ist es wirklich schwierig. Und was auch ein Problem ist, wenn, ja, in der Landeskirche ist es oft so, dass ich angefragt wurde, weil mehrere Gemeinden sich zusammenschließen müssen und diesen Zusammenschließungsprozess zu begleiten. Das ist auch etwas sehr Ineffektives, weil die Gemeinden wollten das eigentlich gar nicht. Und sie sind durch irgendwelche Synoden dazu gezwungen. Das ist etwas, was einfach keinen Spaß macht. Weder den Gemeinden noch mir. Es lässt sich vielleicht nicht verhindern. Aber das sind ganz schwierige Dinge. Und oft genug kommen die auch nicht weiter. Also eigentlich ist das eine das ist dann wirklich eine frustrierende Erfahrung, wenn ihr versteht, was ich meine.
Hast du eine bestimmte Meinung zur Strukturreform?
Ja, ich denke, man hätte bei den Strukturreformen, egal in welchem Bundesland die nun gemacht wurden, man hätte die Verantwortung für die Strukturen weiter direkt zu den Gemeinden geben müssen. Also man hätte das nicht entscheiden sollen durch Synodenbeschlüsse, sondern in so einer Art bürokratischen Prozess, sondern man hätte die Verantwortung an die Gemeinden geben müssen. Also da ist die Gemeinde A, die hat so und so viele Mitglieder und so viel Geld zur Verfügung, die Gemeinde B und die Gemeinde C und die müssen selber mal überlegen mit dem, was sie jetzt haben, wie sie da miteinander zusammenarbeiten können. Ich glaube, da wäre eine höhere Motivation da. Da wäre eine größere Bereitschaft da, miteinander zu arbeiten. Diese Idee ist auch gar nicht von mir. Die wurde auch an Unis entwickelt. Aber die ist in den Landeskirchen jedenfalls in der Regel nie durchgekommen. Warum auch immer. Also da gibt es auch Gründe, aber eigentlich hat man das nicht gewollt. Aber es lassen sich ja Strukturreformen schwierig vermeiden. Wenn die Gemeinden immer kleiner werden, muss man sich was einfallen lassen. Aber es ist besser, die Verantwortung in die Gemeinden zu geben.
Würdest du sagen, dass es denn generell schlecht ist, was wie, sage ich mal, zwanghafte Veränderungen zu machen? Also zumindest eine, sag mal, so eine höhere Position zu haben, die halt festlegt, was jetzt wie gemacht wird?
Das kann ich gar nicht so sagen. Es gibt auch Gemeinden, die sind damit eigentlich zufrieden. Das ist ja manchmal der einfachere Weg. Ne? Man muss sich nicht selber Gedanken machen und das gibt's auch. Da muss man schauen, wie das ist. Aber ich glaube, es ist letztlich nicht der richtige Weg.
Ja, genau. Dann hast du ja auch mitgeholfen, die Zeltstadt in Thüringen aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele interessieren würde, was du da genau mitgeholfen hast und wie das aussah.
Ja, das war schon eine spannende Geschichte. Das war im Jahr 2000, da kamen 3-4 Leute und haben erzählt, dass sie auf der Zeltstadt in Württemberg gewesen sind. Und sowas kann man doch auch bei uns in Thüringen machen und ob ich da mitarbeiten würde. Und ich habe da also etwas naiv gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, ohne genau zu wissen, ja, wie das alles ist. Und so haben wir uns getroffen. Wir waren ein Gründerteam von 4 Gründern damals und wir haben uns ein Jahr lang getroffen und haben die erste Zeltstadt sozusagen in Thüringen geplant. Das Gelände hat sich relativ schnell gefunden. Das war dieses Gelände der Familienkommunität Siloa in Neufrankenroda zwischen Gotha und Eisenach. Eine riesige ehemalige Obstplantage, die sich da anbot. Und nun wollten wir da eine Zeltstadt machen. Was ich immer noch spannend finde, wir hatten die erste Zeltstadt, die hatten wir mit 1000 Teilnehmern geplant. Es kam aber in Wirklichkeit knapp über 200, 240 und im Nachhinein sind wir immer noch dankbar, dass Gott so gnädig war und die erste Zeltstadt so klein hat anfangen lassen, denn eine Zeltstadt mit 1000 Leuten hätte uns total überfordert und dann wäre gleichzeitig die erste Zeltstadt die letzte gewesen. Ein Jahr lang haben wir daran gearbeitet, haben versucht, Mitarbeiter zu finden und nach einem Jahr war dann die erste Zeltstadt. Wir waren dankbar, dass wir noch ein paar Leute aus Württemberg gefunden haben, die Erfahrungen von ihrer Zeltstadt hatten und konnten dann bei uns anfangen mit allem, was damals noch ganz schwierig und noch sehr anfängerhaft war. Ich weiß noch, dass wir den Eröffnungsabend hatten mit 10 Minuten Verspätung, weil in dieser Zeit die Bühne noch nicht ganz fertig gebaut war und jemand da noch arbeiten musste. Das sind die Dinge, die ich mir heute nicht mehr vorstellen kann. Aber so haben wir angefangen. Sehr improvisiert. Aber es ist erstaunlich, wie schnell die Zeltstadt dann aber auch gewachsen ist.
Wie hat sich denn die Zeltstadt denn weiterentwickelt bis zum Zeitpunkt, den es denn heute hat?
Ja, die Zeltstadt ist relativ schnell gewachsen. Im zweiten Jahr waren es dann schon 500, dann 700, glaube ich, nach 7 Jahren waren wir zum ersten Mal bei 1000 Teilnehmern. Das Leitungsteam hat sich dann vergrößert. Das Leitungsteam ist dann 5, 6, 7 Mal im Jahr zusammengekommen und hat alle Vorbereitungen getroffen. Wir mussten auch in vielen Bereichen ganz neue Strukturen finden. Am Anfang hieß das ja wirklich Zeltstadt Siloa, weil das noch im ersten Jahr unter der Leitung von Siloa war. Aber im zweiten Jahr ist dann der Christusdienst als Träger eingestiegen und dann hat sich einiges immer mehr und immer weiter verändert. Interessant waren ja zum Beispiel die Lobpreisteams, die Musikteams, die auf der Zeltstadt waren. Am Anfang hatten wir das erste Team, bestand aus Musikern, die im Sinfonieorchester gespielt haben, also so klassische Musiker, die den Lobpreis gemacht haben. Im zweiten Jahr waren das dann ganz andere. Also da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Im dritten Jahr hatten wir dann eine Band aus Berlin. Und so ist aber ein Stück gewachsen. Was entscheidend war, glaube ich, für die Zeltstadt, dass wir immer mehr Mitarbeiter unter der Zeltstadt gefunden haben. Also später kamen die Musiker aus der Zeltstadt, aus den Teilnehmern der Zeltstadt und die Leiter der Kindergruppen und so, die kamen dann, das kam dann alles von uns. Wir haben dann später den Satz geprägt, die Stars sind unter uns, wir müssen da nicht jemand von außerhalb holen. Ja, und das Phänomen von Zeltstadt ist ja, dass du diese Ganzheitlichkeit hast, also von den kleinen Kindern bis zum 84-jährigen Teilnehmer hast du alles dabei. Und ganz wichtig sind die Kindergruppen. Wir haben ja jetzt drei Kindergruppen und junge Erwachsene und Jugendzelt und all das hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Zur letzten richtigen Zeltstadt 2019, dann kamen über 2400 Teilnehmer und allein 300 ehrenamtliche Mitarbeiter sind da am Wirken. Und das Ganze geht auch nur, weil wir da auch ganz klar gabenorientiert arbeiten. Also wir haben für die einzelnen Teams die richtigen Leiter gefunden und die Teams arbeiten in sich selbstständig. Denn als Leitungsteam hast du gar keinen Zugriff auf die ganzen Mitarbeiter, denn du siehst dich ja nur einmal im Jahr. Und sonst hast du im Jahr über versuchst du Kontakt zu halten.
Gibt es da einen bestimmten Moment in dem Prozess quasi, dem Aufbau der Zeltstadt, wo du sagen kannst, der hat dich besonders geprägt, vielleicht auch so in die Richtung, das war dein Lieblingsmoment, das muss auch nicht nur ein Moment sein, genau, aber vielleicht so eine Situation oder eine Erfahrung, die da gemacht wurde.
Es gibt verschiedene Dinge, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Das eine ist immer wieder die Rückmeldung von den Teilnehmern. Also wenn dir eine Frau schreibt, nach Jahren eine Mail schreibt, was die Zeltstadt für sie bedeutet hat, diese eine Woche im Jahr, wenn sie dir schreibt, wie sie aus einer schweren Krise kam und wie sie über diese Jahre der Teilnahme Veränderungen in ihrem Leben erlebt hat, in ihrem Glauben erlebt hat, in ihren Beziehungen erlebt hat, wie das richtig tiefgehend geht. Und wenn diese Geschichten eben nicht nur einmal sind, sondern wenn die immer wiederkommen, das ist etwas, was einem unglaublich bewegt und dass man dann weiß, warum man das eigentlich alles macht, denn man kann sich schon vorstellen, die Zeltstadt ist, jedenfalls in den ersten Jahren war sie eigentlich eine Überbelastung für uns. Es gab auch in der Zeltstadt Krisen. Es gab Zeiten, wo wir wirklich um die Zukunft gerungen haben und wo es wirklich fraglich war, ob es überhaupt weitergeht. Und aus diesen Krisen herauszukommen und Wachstum zu erleben, also nicht nur noch von außen, von den Zahlen, sondern dass Menschen wirklich Veränderungen erlebt haben. Das ist etwas, was wirklich bewegend ist. Und wenn die Leute wieder kommen jedes Jahr und sagen, wow, es ist wie nach Hause kommen, dann bewegt dich das einfach.
Du hast gerade schon von Krisen erzählt, die ihr auch durchmachen musstet. Gab es da noch andere? Ich sag mal so, wenn wir jetzt gerade die Lieblingsmomente hatten, so negative Erfahrungen oder so richtige Momente, wo auch mal was richtig schiefgelaufen ist?
Oh ja, du hast, es gibt immer verrückte Geschichten. Also es passiert immer wieder, dass du zwei oder drei Leute nach Hause schicken musst, weil sie einfach in dieser Gemeinschaft, aus welchem Grund auch immer, nicht zurechtgekommen sind. Sowas passiert. Und das sind ganz schwere Momente, weil dafür stehen wir ja eigentlich nicht, dass wir Menschen wieder wegschicken. Aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden. es passieren auch immer wieder Sachen, die du nicht verstehen kannst, wenn teures Equipment aus dem Hauptzelt gestohlen wird, dann bist du wirklich verwundert. Du sagst, ey, ich dachte, wir sind ja alles Christen. Und du stellst fest, auch Christen sind Sünder. Und das stimmt tatsächlich. Also wenn solche Dinge passieren, die machen einen schon betroffen. Und eigentlich gehe ich in jede Zeltstadt mit so einer gewissen, oder bin ich, also ich war ja bis letztes Jahr 19 Jahre Leiter der Zeltstadt, habe das jetzt an zwei Nachfolgern abgegeben, bin aber immer noch im Leitungsteam. Aber solange ich die Leitung hatte, bin ich immer mit einer gewissen Skepsis reingegangen, weil irgendwas passiert und es passiert immer irgendetwas. Also wir haben den Begriff geprägt oder ich habe den geprägt. Bei 2000 Leuten dreht immer einer am Rad und das ist einfach ein Stück normal. Wir haben da immer wieder auch schwierige Probleme zu lösen, weil Menschen halt mit Problemen auch kommen. Bei dem positiven Ding, da hätte ich noch etwas, was mir wichtig ist. Was uns aufgefallen ist, wir haben ja immer einen Fragebogen. Wir fragen jedes Mal die Teilnehmer nach ihren Erfahrungen. Und da ist uns aufgefallen, dass es immer mehr Menschen gab oder gibt, die sagen, dass sie in eine Beziehung mit Jesus gekommen sind, also angefangen haben zu glauben. Und das hat uns total erstaunt, weil wir gedacht haben, wieso, hier kommt doch Christ, wieso sind da Leute dabei, die sagen, ich bin da zum Glauben gekommen. Und dann haben wir festgestellt, dass tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr Menschen zur Zeltstadt kommen, die von sich selber sagen, dass sie keine Christen sind. Und deswegen, weil sie von ihren christlichen Freunden, Verwandten oder Bekannten eingeladen und mitgebracht werden, denn die sagen, da kannst du ruhig mitkommen, da passiert ja nichts und das ist gut und du wirst was sehen. Und so hat sich die Zeltstadt wirklich auch entwickelt als ein starkes missionarisches Geschehen. Also da kommen auch Menschen zum Glauben, die... Und das hat etwas mit der Zeltstadt zu tun, mit dieser Freiheit, die da herrscht, mit den Möglichkeiten, dass man dran teilnehmen kann, aber keiner muss und keiner kontrolliert das.
Genau, wo wir gerade bei positiven und negativen Erfahrungen sind, auch vielleicht nochmal zur derzeitigen Situation, beziehungsweise letztes Jahr konnte die Zeltstadt ja dann so, wie sie ursprünglich geplant war, nicht stattfinden. Wie hast du das allgemein wahrgenommen? War das positiv oder negativ? Oder, naja, genau, wo hat man vielleicht positive Sachen auch erkennen können, auch wenn es ungeplant gelaufen ist?
Ja, klar war es nicht positiv. Also Zeltstadt lebt halt von Begegnungen, ne? Und wenn das nicht geht, dann fehlt einfach was Wesentliches. Und von daher war es schon, war auch deswegen eine traurige Geschichte, weil es wäre die 20. Zeltstadt gewesen und wir wollten es natürlich auch feiern und das war schon nicht so schön. Wir haben dann verschiedene Online-Geschichten gemacht. Also das Jugendzelt zum Beispiel hat online live übertragen, das war einer sehr, sehr hohen Qualität. Und das zu sehen, das war wiederum etwas ganz Positives. Oder das eine Kindergruppe, die Kindergruppe der 10- bis 12-Jährigen, die haben so einen Krimi entwickelt. Dann haben sie auf der Burg bei Gotha gespielt und die haben da so viel Kreativität entwickelt. Das war der Renner, weil viele Leute mit ihren Kindern sich das auch hinterher noch angesehen haben. Also jetzt nochmal ganz andere Begabungen zu entdecken, das war etwas wirklich Interessantes. Und ein Punkt, der ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, haben wir aus dem Nachhinein gemerkt, aber den finde ich immer noch wesentlich. Es haben sich mehrere Gruppen von Menschen getroffen, die eigentlich zur Zeltstadt wollten, aber weil sie nicht konnten, sind sie auf irgendeinen anderen Campingplatz gefahren mit 10, 20 oder 30 Leuten und haben dort zusammen versucht, unter diesen Hygienebedingungen Zeltstadt zu leben. Also Zeltstadt war in einigen Bereichen dezentral und das finde ich interessant. Denn da zeigt sich für mich so ein Stück auch Zukunft von Zeltstadt. Auch der Platz auf dem Gelände von Siloa hat seine Grenzen. Mit 2.500 Teilnehmern wird es mit der Infrastruktur schon sehr eng werden. Da müsste eigentlich viel Geld investiert werden, damit das weitergehen kann. Aber vielleicht ist ja eine Möglichkeit, dass wir mehr Zeltstädte in Deutschland haben. Vielleicht kann man dann die Bibelarbeiten und ähnliche Dinge von einem Ort aus übertragen. Das ist ja da auch passiert. Aber dass man, ja, dass sich da noch ganz neue Dinge entwickeln können. Da bin ich mal gespannt. Und das fand ich schon interessant. Und ich finde es immer toll, wenn Leute selber innovativ werden. Also die sagen, das eine geht jetzt nicht, aber das heißt nicht, dass was anderes nicht geht. Und wenn die dann nicht nur klagen und schimpfen, sondern wenn die was Eigenes entwickeln. Das hat schon Mut gemacht. Wir wissen ja auch noch nicht, wie die Zeltstadt dieses Jahr sein wird. Wir gehen davon aus, also wir werden mal die Entwicklung abwarten und planen im Moment eine sehr kurzfristig eine sehr spontane Zeltstadt. Wir möchten schon zusammenkommen, auch auf dem Gelände von Siloa. Aber wir müssen sehen, was geht im Sommer. Keiner kann das ja jetzt sagen.
Das wollte ich eigentlich auch gerade fragen, wie denn so die Zukunft aussieht. Genau. Aber jetzt nicht vielleicht so auf dieses Jahr bezogen, sondern vielleicht auch allgemein. Habt ihr denn, ich sag mal, so neue Visionen oder so Dinge, die ihr auch allgemein umsetzen, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt stattfindet oder nicht?
Wir haben schon die Vision, dass die Zeltstadt so, dass die Zeltstadt weitergeht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ja spätestens 2022 sie im bisherigen Rahmen auch also so stattfinden kann. Wir sind da schon dankbar, dass es einen Ableger gibt. Es gibt eine Zeltstadt im Norden bisher, die ist zwar noch klein, aber die entwickelt sich und das kann noch eine Möglichkeit sein. Aber noch haben wir Reserven auf dem Gelände von Siloa und noch, denke ich, wird die Zeltstadt einfach gebraucht. Ich habe das auch daran gesehen, an den Mails und an den Briefen, die ich im letzten Jahr bekommen habe, als wir absagen mussten, wo die Leute dann schreiben, wie sehr sie das bedauern und wie sehr sie das auch vermissen, dieses Zusammensein auf dem Gelände mit dem anderen. Also wir planen, dass die Zeltstadt noch weitergeht und weiter wachsen kann, sicherlich noch bunter und vielfältiger werden kann. Und ein bisschen Potenzial ist ja noch vorhanden. Also wir müssen ja wissen, dass in England gibt es Zeltstädte, die haben 10.000 Teilnehmer und unter ganz anderen, nicht so geordneten Bedingungen wie bei uns. Und ja, auch bei dem schlechten Wetter im Sommer in England ist das schon ein Phänomen und wir müssen mal schauen. Also ist noch Potenzial vorhanden, denke ich. Und Zeltstadt lebt ja davon, auch davon, dass es so echt ist. Also man begegnet sich den ganzen Tag ganzheitlich und ja, noch brauchen wir das.
Genau, wir tun uns jetzt auch langsam schon leider dem Ende hinzubewegen. Mich würde gerne noch interessieren, du hast uns schon mal davor erwähnt, und zwar habe ich erfahren, dass es eigentlich gar nicht Zeltstadt Siloa heißt, was ich sehr schockierend fand. Wie ist denn überhaupt, weißt du irgendwas dazu, wie das überhaupt entstanden ist, also dieser Name?
Naja, die erste Zeltstadt oder die ersten Zeltstädte hießen schon Zeltstadt Siloa, das war schon so. Und damals war auch Siloa ja noch der Träger der Zeltstadt. Und nach 4, 5 Jahren hat sich das verändert. Siloa ist als Träger aus geschieden. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr ihr Ding. Also sie arbeiten mit und die Zeltstadt und die Familienkommunität, wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen an der Zeltstadt, aber wir sind als Zeltstadt zu Gast auf dem Gelände von Siloa. So ist es eigentlich richtig. Und deswegen haben wir dann den Namen auch geändert. Offiziell nennen wir uns ja die Zeltstadt. Wir sind die Zeltstadt in Thüringen. Ja, das ist einfach so, das hat sich einfach so entwickelt. Wir sind heute auch sehr dankbar, wie wir das jetzt heute haben, dass wir in einer engen Partnerschaft mit Siloa das machen. Aber Siloa ist Träger nicht mehr dabei ist.
Genau, danke dir doch mal, Detlef, dass du dir die Zeit und Mühe genommen hast, hier dich unseren Fragen zu stellen. Es war wirklich sehr interessant.
Bitte.
Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema im Podcast wünscht, dann schreibt uns gerne an podcast@ifufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.